Und zwar können wir uns ja jetzt nochmal kurz überlegen, okay, an welchem Schritt können wir eigentlich dem Cholesterin sozusagen an die Karre ranfahren? Ne?
Ich pack's nicht. Ich pack's nicht, gell?
Hallo und herzlich willkommen zu dem Pharmacast, produziert und aufgenommen von Situs Inversus, der Vorklinik-Podcast. Wir gehen weiter in die Pharmakologie, wir nehmen alles das ein, was nicht bei drei auf dem Baum ist, und heute sind gewisse Medikamente nicht auf dem Baum, die, glaube ich, relativ viele Leute nehmen. Mhm. Und zwar geht es heute um den Thorsten, weil der liebt Torten, und in Torten sind leider ganz viel Zucker und Fett.
Ist leider so, ne? Haben wir uns nicht ausgesucht?
Nee. Genau. Und diese zwei Stoffe machen einige Menschen zu schaffen in Deutschland, und deswegen gibt es da auch Medikamente gegen, und wir nähern quasi neuen Zucker und neuen Fettfreunde von Thorsten.
Auch außerhalb von Deutschland. Das ist kein rein isoliert.
Stimmt, ja.
Also damit sind die Pharmaka gemeint.
Genau.
Er hat jetzt nicht tatsächlich.
Genau, wir starten heute in die Folge mit neuen Zuckerfreunden und neuen Fettfreunden von unserem Torten Thorsten. Die neuen Zuckerfreunde, unsere Antidiabetika, teilen wir auf in Insuline und andere orale Antidiabetika, und wenn euch am Ende nochmal ganz kurz überreißen, wie man denn so Diabetes antherapiert. Dann in der zweiten Runde kommen wir zu unseren Fettfreunden, den Stoffwechselstörungsmedikamenten, einmal Lipidsenker und eben wie man halt eben dann diese Hyperlipoproteinämien therapiert. Und zu allerletzt gibt es noch Torten-Take-Home-Messages. Das erwartet euch jetzt in den nächsten 30 bis 60 Minuten. Mal gucken, wie lange es dauert. Wir freuen uns. Kurzes Zitat von einer Dame.
Jetzt gibt es doch das Zitat.
Es gibt ein Zitat, und zwar war ich heute auf der Arbeit auf so einen kleinen Geburtstagsbrunch eingeladen, und dann meinte dann die eine, so eine alte TA meinte dann, ja, sie mache ja in ihren Kuchen nie Kalorien, sondern immer nur Zucker und Fett. So, und mit dem Zitat starten wir jetzt in die Antidiabetika. Viel Spaß.
Ist doch herzlich.
Ja.
Ist doch schön. Ja.
Bisschen leugnerisch, aber...
Keine Kalorien, nur Liebe.
So.
Trotzdem müssen wir uns mit den Antidiabetika beschäftigen, denn Diabetes ist eine echte Volkskrankheit. 11 Millionen Menschen sind an einer der verschiedenen Diabetesformen erkrankt. Und deswegen gehen wir da rein. So, es gibt einige verschiedene Typen. Das werden irgendwie auch, glaube ich, tendenziell eher mehr, je detaillierter man das autoimmunologisch etc. aufschlüsselt. Aber so, es gibt so ein paar, die kann man sich schon mal merken. Also am wichtigsten vor allem Typ 1 und 2. Und dann würden wir auch noch kurz Typ 3 und 4 nennen, die es da so gibt. Ne? Also Typ 1 ist bekannt. Das ist das, was angeboren ist oder was meist schon im Kindesalter auftritt. Nämlich die chronische Zerstörung der insulinproduzierenden Beta-Zellen des Pankreas. Das ist eine autoimmune Zerstörung von diesen Beta-Zellen durch die T-Zell-Antwort. Das heißt einfach, die insulinproduzierenden Zellen gibt es nicht mehr. Kein Insulin kann produziert werden. Und dadurch entsteht diese Erkrankung. Und bei Typ 2 haben wir dann eine Insulinresistenz und dann infolgedessen eine simultane Beta-Zell-Funktionsstörung. Am Anfang wird es dann auch so ein bisschen kompensiert durch eine besonders hohe Insulinausschüttung, aber in der Folge kommt dann irgendwann, kommen dann die Beta-Zellen nicht mehr nach, und am Ende haben wir dann auch im Ergebnis zu wenig Insulin. Das ist so das Kennzeichnende von dem Diabetes mellitus. Wir haben aus welchen Gründen auch immer zu wenig Insulin. Typ 3 ist dann so eine etwas weniger relevante Form, ist so eine Mischform infektiös, immunologischer Natur, ist eine sekundäre Krankheitsfolge von verschiedenen anderen Erkrankungen. Und Typ 4 ist das, was der Schwangerschaftsdiabetes wäre, also der Gestationsdiabetes. Genau, und alle haben eben gemeinsam, dass relativ oder absolut das Insulin fehlt. Und dann wäre jetzt eine, sagen wir mal, relativ einfache Lösung des Ganzen: okay, wir haben zu wenig Insulin, dann lass doch ein bisschen Insulin draufkippen.
So ist es. Und weil du gerade das Insulin schon ansprichst, hier jetzt nochmal die Frage, was war denn das nochmal genau? Es handelt sich um ein Polypeptidhormon, was besteht aus einer A-Kette und einer B-Kette, die verbunden sind durch zwei Disulfidbrücken. Synthetisiert wird das Ganze in den Langerhanszellen des Pankreas. Da machen die bekannten A-Zellen, wir erinnern uns an unsere Gabi auf der Insel, die A-Zellen produzieren Glukagon, das Hungerhormon, was den Blutzuckerspiegel steigen lässt. Was gab es jetzt noch für andere? Hier nochmal der Vollständigkeit halber. Es gibt noch die B-Zellen, die produzieren Insulin, was dann der Gegenspieler ist vom Glukagon und den Blutzuckerspiegel wieder senkt. Zu guter Letzt haben wir noch die D- oder Delta-Zellen, die produzieren das Somatostatin. Das ist ja sozusagen der Spielverderber für alle Beteiligten und senkt sowohl Insulin als auch Glukagonspiegel. Und jetzt ist es so, dass das die Sekretion unseres Insulins schon so circa 50% davon gehen für den Ruhestoffwechsel drauf. Der Rest davon wird quasi bedarfsabhängig, zum Beispiel bei Mahlzeiten, also wenn sich jetzt hier unser Thorsten seine Torte reingestellt hat, die werden dann sezerniert. Und wenn die Sahnetorte jetzt erstmal im Thorsten drin ist, dann kommt es also zu einem Blutzuckeranstieg und diese Aufnahme von Zucker in die Beta-Zellen des Pankreas über die GLUT2-Transporter führt dann zur Sekretion von Insulin. Wie funktioniert das Ganze jetzt nochmal genau? Unser Zucker wird ja bekanntlich über die Glykolyse abgebaut und zwar zu ATP. Dann blockiert dieses ATP den ATP-abhängigen Kaliumkanal. Dadurch kommt es quasi wie zu einer Art Depolarisation der Zellmembran. Die intrazelluläre Kaliumkonzentration steigt jetzt, ja, weil das Kalium durch den Kaliumtransporter nicht mehr nach extrazellulär transportiert wird. Und aufgrund dieser Spannungsänderung werden dann Calciumkanäle geöffnet, spannungsabhängige Calciumkanäle. Und wenn jetzt Calcium in die Zelle einströmt, dann kommt es zur Exozytose von unseren Insulinvesikeln ins Blut. Ja, Kalium bzw. Calcium, ja, da klingelt es bei uns, immer da, wo Calcium irgendwie beteiligt ist, da hat es immer irgendwas mit Exozytose auf sich.
Da verschmelzen Vesikel.
Ja. Da verschmelzen Vesikel und jetzt ist aber trotzdem die Frage, okay, unser Insulin ist im Blut, aber wie wirkt es jetzt nochmal genau?
Tatsächlich ist dieses System so schlau gemacht, dass das erst ab einem gewissen Grad anfängt zu funktionieren. Mhm. Wenn euch das wirklich interessiert, wie das nochmal genau mechanistisch funktioniert, kenne ich da einen sehr guten Vorklinik-Podcast.
Ach Leo, jetzt aber mal hier, jetzt mal wirklich Beine flach halten. So, es gibt einen Vorklinik-Podcast, der sich mit diesem Thema schon beschäftigt hat.
Genau.
Endokrinologie Folge 4. So ist bei das. Bedarf darf man da gerne reinhören. Dürft aber auch gerne Podcasts eurer Wahl nutzen. Wenn ihr diesen nehmt, freuen wir uns. So, wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, wie das mit dem Insulin aber eigentlich wirkt. Genau, es wirkt eben hauptsächlich auf Lebermuskulatur und Fettgewebe und fördert dort eben dann die Glukoseaufnahme über verschiedene Wege am Ende, ne? Also indem verschiedene Stoffwechselenzyme aktiviert werden und der Insulinrezeptor, das ist ein membranständiger Rezeptor, das sagen wir jetzt auch nochmal kurz, weil es ein relevanter Fakt ist, das ist eine Tyrosinkinase oder ist ein Tyrosinkinase-Rezeptor mit zwei Alpha-, zwei Beta-Einheiten, Details, wie gesagt, in der Folge Endo 4, hier nochmal kurz stichwortartig erwähnt. In der Folge wirkt das Ganze dann anabol auf den Stoffwechselmetabolismus, den Zellmetabolismus. Das steigert die Synthese von Glykogen, Proteinen und Fettsäuren und hemmt dann eben auch deren Abbau. Und in der Folge werden dann der Blutzucker und der Fettsäurespiegel im Blut gesenkt. So, damit haben wir diesen kurzen Recap abgeschlossen. Ne? Und daraus könnte man jetzt nochmal dann eben, wie gesagt, den ersten Approach ableiten. Okay, wir haben zu wenig Insulin, dann lass doch mal mehr Insulin von draußen draufhauen und den Patienten quasi einnehmen lassen. Und das ist am Ende auch der Mechanismus, der Wirkmechanismus von der wichtigsten oder einer der wichtigsten Medikamentenklassen bei der Diabetes-Therapie. Was man davon noch wissen muss, ist, dass Insulin eine sehr kurze Halbwertszeit von nur 4 Minuten hat. Das ist an sich für unseren Körper nicht so schlimm, weil wir ja kontinuierlich Insulin aus dem Pankreas ausschütten, aber in der Insulintherapie ist das ein Problem, das wir adressieren müssen.
Ja, worüber du sprichst, Moritz, ist das sogenannte Humaninsulin oder auch Normalinsulin. Das ist quasi das, was der Körper auch selber produzieren würde, was wir jetzt als Medikament von außen dazugeben. Ding dabei ist so ein bisschen, dass der Wirkeintritt relativ stark verzögert ist, nämlich um so 30 Minuten. Und der Grund ist einfach der, dass das als Hexamer in Lösung vorliegt und erst nach der subkutanen Injektion dann zu Monomeren zerfällt und dann kann das Insulin letzten Endes seine volle Wirkung erst erreichen. Die Wirkdauer wird so beziffert zwischen 5 und 8 Stunden. Wirkmaximum liegt dann irgendwo so dazwischen, zwischen 2 bis 4 Stunden. Ja, und jetzt wäre das Ganze ja ziemlich blöd, ne, wenn man da jetzt eine schöne 8-stündige Schlafsession hinlegen will und schon nach 5 Stunden geht uns hier das Insulin aus und wir rutschen krass in den Unterzucker. Deswegen hat sich der gute Bro Hagedorn überlegt, wir brauchen ein langwirksames Insulinpräparat und das ist dann das NPH-Insulin.
Genau, das ist ein intermediär bzw. langwirksames Insulin und das heißt eben dann NPH-Insulin. Das hat einfach nur eine verzögerte Resorption und dadurch dann eine längere Wirkdauer. Und in dieser Suspension, da sind eben auch noch Kristalle aus Insulin und Protamin drin. Und das ergibt dann eben, dass sich nach der Injektion diese, also nach der subkutanen Injektion, diese erst langsam wieder in Lösung geben. Ja. Und dieser Name NPH-Insulin, der steht dann eben unter anderem für das, was der Fabian gerade schon angesprochen hat, nämlich für diesen Herrn Hagedorn, der das offenbar entwickelt hat. Und das NP steht für neutrales Protamininsulin, dann das H für Hagedorn. Wirkbeginn ist dann etwa nach 2 Stunden, das Wirkmaximum nach 6 Stunden und die Wirkdauer circa 12 Stunden. Also ihr merkt schon, im Vergleich zu dem Humaninsulin oder Normalinsulin deutlich länger. Genau. Eine Nebenwirkung ist, dass es wie alle Insuline dann eben auch eine Hypoglykämie, also einen akuten Unterzucker auslösen kann. Kann man sich so merken, wenn Norman und Hardy zu viel Zucker verspeisen, dann kommt es zu einem Zuckermangel.
Und jetzt wollen wir ja de facto, wenn wir den Insulinmangel therapieren, sozusagen die physiologischen Verhältnisse nachstellen. Das heißt, in Real Life sieht so eine Kombinationstherapie dann so aus, dass man einmal ein langwirksames Basalinsulin gibt, ja, was quasi die Baseline aufrechterhält. Und das wird gekoppelt nochmal mit dem essensabhängigen Zuspritzen von Normalinsulin. Das heißt, eine Baseline an Insulin, wo Peaks draufkommen, je nachdem, ob wir Essen zu uns genommen haben oder nicht, ist an der Stelle physiologischer und besser für den Körper, als wenn wir immer irgendwie ein konstant hohes Insulin in uns hätten. Was natürlich jetzt absoluter Goldstandard wäre, wenn wir eine Insulinpumpe hätten, die konstant den Blutzuckerspiegel misst und je nachdem, wie hoch der ist oder wie niedrig, Insulin hinzugibt und somit noch viel physiologischer sozusagen die Wirkung eines normalen Pankreas nachstellen könnte. Und das ist dann eben jetzt heute auch eben so umgesetzt über diese kleinen Patches, die man da an den Armen sieht, wo quasi der Blutzuckerspiegel dauerhaft gemessen wird und dann kann das Ganze automatisch an eine eingebaute Insulinpumpe weitergegeben werden. So, jetzt ist es aber trotzdem so, dass diese Therapie nicht als 0 oder 1 zu verstehen ist, sondern es gibt ja auch Menschen zum Beispiel, die noch in so einem Prädiabetes-Stadium sind und die noch genügend Insulinfunktion haben, beziehungsweise eine noch nicht ausgeprägte Pankreasinsuffizienz, sodass auch noch auf oralem Wege Antidiabetika genommen werden können. Ja. Weil man noch nicht sozusagen so dieses Endstadium braucht, dass man tatsächlich Insulin unter die Haut spritzt.
Genau, ne, weil das sind Injektionen, das muss man spritzen oder man muss eine Pumpe anhängen, da ist die ganze Zeit eine Pumpe mit dir rumhängen. Also
ja, und du hast ja immer auch das Risiko, dass du dann halt mal den Blutzucker nicht richtig steuerst und dann auf einmal eine Hypoglykämie hast. Das kann ja wirklich gefährlich sein.
Das ist auch das Problem an diesen Pumpen, ne? Wenn du dann auf einmal irgendwie da deinen Marathon läufst oder so, da haben die dann schon noch so einen gewissen Lag. Und das heißt, ein richtig normales Leben ist damit auch noch nicht möglich. Genau. Deswegen brauchen wir noch sozusagen eine Vorstufentherapie, eben unsere oralen Antidiabetes.
Genau, beim Typ 2, um es klar zu machen. Also Typ 1, die kommen da nicht rum, die brauchen ihre Pumpen. Aber bei Typ 2 ist es eben eher was man dann später einführt, wenn es ein bisschen eskaliert ist.
Genau, und um eben diese Menschen noch ein bisschen auch oder denen auch helfen zu können, ohne sie direkt mit Insulin bewerfen zu müssen, gibt es halt eben diese Übergruppe der oralen Antidiabetika. Und an sich bedienen die sich verschiedenen Angriffspunkten auf dem Weg der Glucose von der Schnute ins Blut und am Ende zu den Zellen. Und deswegen wollen wir jetzt einmal durchlaufen, was genau nochmal passiert, wenn Thorsten und seine Torte schön gekaut und runtergeschluckt hat. Und genau laufen den Weg ab, denn oft ist es ja so, dass eben in Torten Glucose verwendet wird, sondern eher verschiedene Zucker, beispielsweise Saccharosen oder andere Disaccharide. Und damit der Blutzucker gar nicht erstmal steigen kann, ist der erste Schritt gar nicht erst zuzulassen, dass Glucose überhaupt entsteht im Körper.
Oder gar keinen Zucker bzw. Kalorien in die Torten reinzumachen, sondern eben nur Liebe.
Ja, Luft und Liebe, genau.
Genau, also wie Leo gerade schon gesagt hat, ist der erste Therapieansatz eben diese Spaltung von diesen Disacchariden zu verhindern. Also quasi das, was irgendwie aufgenommen wird, soll nicht gespalten werden. Am Ende, Leo reißt hier gerade die Bude ab. Ich weiß nicht, ob ihr gerade das Glas gehört habt, aber Leo macht hier irgendwelche, keine Ahnung, Leichtathletikübungen.
Da ist nur Wasser drin in dem Glas.
Ja.
Ja, alles gut.
Okay, genau. Und im Darm macht das die Alpha-Glucosidase, ne? Also diese Spaltung. Da könnte man natürlich jetzt einfach auf die Idee kommen, diese Alpha-Glucosidase zu blockieren mit einem Pseudosubstrat. Und hoch, diese Idee hatte schon jemand, das ist dann nämlich die Acarbose. Die setzt sich da rein, kann vom Enzym nicht gespaltet werden, hemmt aber dieses Enzym kompetitiv. Und dadurch verbleiben die Zucker einfach im Darm. Und ich nehme an, die werden dann einfach im Endeffekt wieder am Ende entledigt und kommen dann gar nicht erst in die Verlegenheit, aufgenommen zu werden. Genau. Und ja, die Wirksamkeit von diesem Mechanismus ist aber jetzt auch nicht so der absolute Burner. Ist oft so. So Medikamente, die man richtig einfach checkt, sind oft nicht so die Knallermedikamente.
Ja, leider.
Genau. Und es kann auch Meteorismus und Flatulenzen machen.
Meteorismus so. Stelle ich mir immer vor wie so ein Meteorit, der da in seinem Darm drin steckt und dann hat man
alles
halt
aus Luft halt.
Ja.
Schön.
Und Flatulenzen wissen wir, ne? Das
ein Darmwind
flattert.
Genau. Meteorismus, viel Luft im Bauch. Flatulenzen, viel Luft aus dem Bauch raus.
Genau. Krank.
So, wenn die Glucose nun aber doch freigesetzt wird, also quasi gespalten wird und über den Darm resorbiert wird, dann kommen da neuroendokrine Zellen, sogenannte Typ-L-Zellen, um die Ecke und die schicken schon mal erstmal so eine erste Alarmfront ans Pankreas. Die sagen, huch, die Torte hat echt geschmeckt. Müssen wir jetzt echt gerade gucken, dass wir da unsere Insulinmechanismen anschmeißen.
Na, holla die Waldfee.
Da kommt eine Ladung Liebe.
Da ist richtig Verkehr. Also wirklich. Und ich sag's euch hier, also der lacht auch schon das zweite Stück Käsekuchen so an. Da müssen wir jetzt echt gucken, dass wir da alles mobilisieren, was geht.
Oh.
Und diese Alarmfraktion trägt einen Namen, nämlich GLP-1. Das ist das Glucagon-like Peptide 1. Und das bindet dann an den GLP-1-Rezeptor, unter anderem auf den B-Zellen des Pankreas und aktiviert über ein GS-Protein die Adenylatzyklase. Das aktiviert die Proteinkinase A und das schließt nun wiederum die Kaliumkanäle. Ihr erinnert euch, das war genau das gleiche, was Fabian gerade erklärt hat, nämlich das ATP, das dann die Kaliumkanäle schließt und am Ende quasi das Membranpotenzial steigen lässt. Calcium kommt rein, mehr Insulin wird freigesetzt. So, also es gibt da noch einen zweiten Weg, wie das Insulin freigesetzt werden kann. Es gibt auch noch eine ganze Menge andere, aber egal. So, also was ist der Erfolg von diesem GLP-1? Es wird mehr Insulin freigesetzt. Und das ist natürlich hilfreich, wenn wir einen Insulinmangel haben,
so,
was bei Diabetes der Fall ist. Und jetzt haben wir zwei Ansatzweisen, sich das Ganze zunutze zu machen, nämlich entweder entweder
was denn gerade?
Ein Tier raubt dir jetzt im Schwaben.
Du spielst das diffundiert bist du darüber von dem Gras da. Genau, also entweder man nimmt ein Analogon von diesem GLP-1 aktivierenden
nicht besser,
Rezeptor.
Wenn du so betonst.
Oder wir inhibieren den Abbau des physiologischen GLP-1. Dann haben wir mehr GLP-1 und das führt zu mehr Rezeptoraktivierung.
So, nämlich, ich gehe als erstes ein auf die GLP-1-Analoga. Die machen ganz schön Furore, auch in den Medien in letzter Zeit. Da haben wir zwei Wirkstoffklassen, die heißen einmal die Semaglutide und das, oder es sind eigentlich nur einzelne Medikamente,
ja,
aber
gut,
eins heißt halt Semaglutid und das andere heißt Liraglutid. Und Semaglutid heißt übrigens auch Ozempic mit Handelsnamen. Das ist vielleicht euch auch schon mal untergekommen.
Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen für GLP-1.
Aber es gibt natürlich...
Nein, Spaß.
Kurze Frage an der Stelle.
Kein Kontakt an die Pharma.
Wisst ihr eigentlich, wie hoch der Marktwert von Novo Nordisk,
ja,
der
ja, das sind die Ärzte, die das verkaufen.
Das ist so krass, ist, ja.
Ist so heavy. 249 Milliarden sind die aktuell. Ne? Aber ich habe keine Aktien
Wahnsinn.
An der Stelle. Ihr könnt auch andere GLP-1-Analoga schlucken. Oder spritzen, oder wie auch immer.
Viel
whatever.
Spaß.
Und wie Moritz ja gerade schon erzählt hat, hat eben GLP-1 diesen beschriebenen Effekt auf das Insulin und hat, und da wird es jetzt wichtig, zum Thema auch Abnehmen, zentral eben auch einen Appetitverlust zur Folge. Ja? Deswegen, ich glaube so 20% oder so, nimmt man da Körpergewicht ab,
genau.
Und ist mittlerweile auch durch Studien schon ganz gut belegt.
Trotzdem, dann wirkt das zweite Stück Käsekuchen auf einmal weniger.
Ja, es ist jetzt trotzdem nicht das Allheilmittel, ne? Also darf man jetzt nicht irgendwie krass überbewerten. merken könnt ihr es vielleicht euch am besten, indem ihr hier dieses It am Ende habt und euch damit merkt, also bei den Semaglutid und Liraglutid, und euch da kurz merken könnt, okay, es ist einfach identisch mit GLP-1, deswegen GLP-1 analoger.
Ja, genau, wir sind auch generell jetzt natürlich absolut nicht die Kompetenz hier, um irgendwie zu bewerten, welches Medikament jetzt gut oder schlecht oder wirkt oder wie auch immer, sondern wir versuchen uns nur mit euch auf Pharmaklausuren vorzubereiten. Muss man an der Stelle auch ehrlich einräumen.
So weit sind wir noch nicht.
Und wir versuchen das weiter zu verstehen und haben noch die zweite Möglichkeit, wie wir mehr GLP-1 wirken lassen können. Und das wäre, indem wir den Abbau inhibieren. Also quasi weniger GLP-1-Abbau. Das heißt, wir haben dann mehr GLP-1. Das wäre zum Beispiel das Sitagliptin. Also kann man sich über die Endung Inhibition, also Inhibition des Abbaus, dann merken. Ist von der Wirkung dann am Ende quasi sehr ähnlich und hat aber auch genauso wie die GLP-1-Analoga ähnliche Nebenwirkungen, nämlich Übelkeit und Erbrechen, weil eben das GLP-1 die Magenleerung verlangsamt.
Zu guter Letzt kommen wir dann jetzt noch zu den Sulfonylharnstoffen. Wir kennen ja jetzt schon den Mechanismus, dass wir einen ATP-abhängigen Kaliumkanal hatten in unseren Beta-Zellen, der für die Insulinfreisetzung relevant ist. Ja, jetzt kann man diesen Kaliumkanal aber auch schon einfach direkt blocken und das führt dann wiederum zu unserer Depolarisation. Calcium strömt ein in die Zelle und Insulin wird freigesetzt. Das heißt, im Endeffekt führt ein Wirkstoff wie zum Beispiel das Glimepirid, was zu den Sulfonylharnstoffen zählt, genau dazu, dass eben mehr Insulin freigesetzt wird. Und merken könnt ihr euch das vielleicht mit dem wunderbar einfältigen Merkspruch: mit Glimepirid kein Sprit mehr für Kaliumkanäle.
Oha.
Je blöder, desto besser, diese Merksprüche, so. Ne?
Da muss ich euch leider sagen, dass ihr wirklich heftig gerickrollt wurdet von Fabian, der nämlich gesagt hat, zu guter Letzt, aber eigentlich haben wir noch zwei. Aber das ist jetzt, das war gut.
Da sind die Leute jetzt, what the fuck?
Was für Worten du hier immer umkriegst.
Einmal,
wirklich. Rickroll. Man merkt, dass Wilmer noch in den 2000ern geboren wurde. Der ist noch richtig spritzig.
Dann Rickroll mal zurück.
Aber ich glaube wirklich, dass Rickroll eigentlich eher so ein Millennial-Ding ist, aber das diskutieren wir vielleicht an anderer Stelle.
Gerne, ja.
Genau, also wir haben die Glyphlozine. Also wirklich, wer das aussprechen kann, wird auch die nächsten 5 Jahre nicht sterben wahrscheinlich. Glyphlozine, ist nämlich quasi, greift da ein, wo dann ganz am Ende noch eine Möglichkeit besteht, weil nämlich diese Glucose ja irgendwie auch ausgeschieden werden muss. Unter anderem eben durch die Nieren. Die Glucose wird nämlich in den primären Harn filtriert und da dann eben zum Großteil, unter anderem durch den SGLT2, wieder zurückgeholt. Das ist einfach ein Transportkanal. Und wenn wir diesen Kanal jetzt blocken, bleibt eben mehr Glucose im Primärharn. Wir verlieren mehr Glucose und haben dann weniger im Blut, also einen geringeren Blutzucker. Also die Glyphlozine blockieren SGLT2, weniger Glucose wird rückresorbiert und wir pinkeln am Ende einfach mehr Glucose aus. Zusätzlich soll das Ganze auch noch gut für das kardiovaskuläre System sein. Warum genau? Keine Ahnung. Scheint einfach so zu sein. Kann offenbar noch niemand so richtig erklären.
Ich kann
mich
nur erinnern, dass irgendwie in unserem inneren Semester, da war dann auf einmal in den Klausuren so eigentlich, wenn man gar nicht wusste, war es im Zweifel, waren es immer SGLT2-Inhibitoren, die irgendwie
ist,
geil waren.
Das ist so, ich glaube, so in der Inneren so die größte Entdeckung der letzten Jahre, was so Medikamente angeht.
Da werden die richtig, richtig hibbelig.
Aber so crazy, ich habe mal nachgeguckt, wie viel Glucose man ausscheidet pro Tag, wenn man solche SGLT2-Inhibitoren einnimmt. Schätzt mal kurz. Also über den Urin ausgeschiedene Glucose.
Nur über den Urin, okay. Ja,
pro Tag.
Wir haben
32 Gramm.
Okay. Hot Take?
Ich sag 22.
Okay, sehr stark. Überlegt ihr selber mal kurz. Es sind 100 bis 120 Gramm Glucose pro Tag.
Das ist verrückt.
Das entspricht 400 bis 500 Kilokalorien. Also da kannst du deine Torte hier sonst noch reinballern. Du nimmst einen SGLT2-Inhibitor
so.
Und gut ist. Also,
genau, kurz noch. Genau, aber Problem, wenn man viel Zucker im Harn hat, ist das ein Nährboden für Bakterien und das kann zur Nebenwirkung vermehrte Anfälligkeit für Harnwegsinfekte führen.
Danke.
So, jetzt haben wir sehr viele Antidiabetika oral angesprochen, aber wir sind euch den Big Player noch schuldig. Und zwar das Medikament, was, glaube ich, so die meisten Menschen nehmen, die so Typ-2-Diabetes haben, und zwar das Metformin. Und das Lustigste an der Stelle auch wieder, dass man gibt das schon seit ein paar Jahren super vielen Leuten, man hat keine Ahnung, wie es funktioniert. Hauptsache, es funktioniert. Aber die große Frage ist, lieber Fabian, was wissen wir denn darüber?
Ja, wir wissen eigentlich nur, dass es zu den Biguaniden gehört. Top. Und scheinbar dann. Die...
ja, dann. Das ist ganz klar.
Eine Sache wissen wir noch... Mein Biolehrer hat es immer so erklärt, dass quasi bei Diabetes mellitus Typ 2 die Zellen so ein bisschen so taub werden für Glucose quasi, die peripheren Zellen. Mhm. Und macht ja auch Sinn irgendwie, ne? Also im Pankreas schreien die Zellen und irgendwie kommen gar nicht mehr daher mit ihrer Insulinproduktion und in der Peripherie werden sie taub. Jetzt kommt aber das Metformin um die Ecke und soll die Insulinempfindlichkeit unseres peripheren Gewebes beziehungsweise der dort befindlichen Zellen wieder steigern.
Mhm.
Okay, jetzt fangen wir mal hier an, ein bisschen mechanistisch. Wir haben also eine Hemmung unseres Atmungskomplexes, Atmungskettenkomplexes 2. Nee, 1. Ich erfinde es jetzt hier aber nicht. Es ist schon irgendwie ein Ansatz, um den Mechanismus zu erklären. Durch die Hemmung dieses Atmungskettenkomplexes 1 kommt es jetzt dazu, dass mehr AMP in der Zelle vorliegt. Ja, das ist ja unser Signal, okay, wir haben eher wenig Energie vorliegen. Konsekutiv kommt es also jetzt zur Hemmung der Expression von Genen der Gluconeogenese. Auch das ist sehr sinnvoll, weil wenn wir keine Energie vorliegen haben, macht es auch keinen Sinn, neue Glucose aufzubauen. Gleichzeitig, Mechanismus Nummer 2, was wir hier für eine Rickroll schon wieder machen, Alter, ne? Gerade sagen wir doch irgendwie, dass es nicht... Aber der Mechanismus ist noch nicht zu 100% verstanden. Trotzdem, der zweite Ansatz quasi, wie man sich pharmakologisch herleitet, ist, dass die mitochondriale Glycerophosphat-Dehydrogenase gehemmt wird. Was macht die nochmal ganz kurz aus der Biochemie? Auch da wieder der Verweis an Situs Inversus, den Biochemie-Podcast. Und zwar führt dieses Enzym normalerweise zur Umwandlung von Glycerol-3-Phosphat zu Dehydroxyacetonphosphat oder auch DHAP abgekürzt. Und im Zytosol ist dieses DHAP auch ein Substrat für die Gluconeogenese. Das heißt also, normalerweise haben wir durch die Verstoffwechselung von diesem DHAP auch die Umwandlung von unseren Reduktionsäquivalenten NADH zu NAD+. Das heißt also, insgesamt haben wir durch das Metformin also weniger NAD+, weil dieses DHAP ja weniger verstoffwechselt wird. Und NAD+ ist jetzt aber das, was die LDH, die Laktatdehydrogenase, braucht, um aus dem Laktat wieder Pyruvat zu machen. Und auch das Pyruvat war ja ein wichtiges Substrat für die Gluconeogenese. Diese kann also weniger stattfinden. Was wir jetzt aber als entscheidende Nebenwirkungen haben an der Stelle, ist, dass mehr Laktat vorliegt und wir bekommen eine Laktatazidose. Ja, relevantes Ding bei Metforminen. Und das ist dann tatsächlich auch so die große Kontraindikation, dass bei allen Erkrankungen, die zu einer azidotischen Stoffwechsellage disponieren, eben diese Metformine verhindert werden sollten, weil sie durch das vermehrte Laktat das Blut auch noch azidotischer machen. Außerdem hemmt Metformin noch in der Leber die Produktion von Glucose aus anderen Nicht-Kohlenhydratquellen. Also auch wieder die Wirkung, dass wir keinen zu hohen Blutzucker bekommen. Okay, also summa summarum, wir haben eine verbesserte Insulinempfindlichkeit durch unser Metformin. Wir haben eine Senkung der intestinalen Glukoseaufnahme und am Ende des Tages auch noch eine Erhöhung der Fettsäureoxidation durch unser Biguanid Metformin.
Ja, da echt nicht aus der Ruhe bringen lassen bei dem Metformin. Ich glaube, keiner checkt es wirklich, wie es funktioniert.
Ja.
Sich so ein paar, also irgendwie so ein paar Buzzwords für die Klausur merken, ne? Verbesserte Insulinempfindlichkeit, Senkung der intestinalen Glukoseaufnahme, damit ist schon eine ganze Menge getan. Und wer es mechanistisch noch begreifen will, keine, also sich vielleicht ein bisschen bildhaft vorstellen, es gibt dann irgendwie so einen zentralen Dreh- und Angelpunkt der Reduktionsäquivalente und der wird eben unter anderem ein bisschen mit gehemmt und das führt quasi zu weniger Zufütterung von der Gluconeogenese. Das ist dann eben halt einer von den Mechanismen, die man irgendwie versteht.
Genau.
Aber so viel versteht man da noch gar nicht, ja. Und deswegen erwartet das auch keiner von euch.
Genau. Da, wo ich mich jetzt hier gerade so abgekämpft habe, da ging es eigentlich mehr darum, auch zu verstehen, wie es eigentlich zu so einer Laktatazidose im Rahmen von Metformin kommen kann. Genau. Aber ja, wie gesagt, übertreibt es an der Stelle nicht.
Und jetzt neben Metformin, was zwar interessant, aber auch eine relativ komplexe Wirkungsweise hat, haben wir jetzt sehr viele verschiedene Stoffe genannt, die man so auf Diabetiker werfen kann, um ihnen zu helfen. Bevor wir jetzt zum zweiten Kapitel, den Fettstoffwechselstörungen gehen, wollen wir auch einmal ganz kurz knackig aufbereiten, was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn so ein Mensch mit Typ 1 oder Typ 2 Diabetes vor uns steht. Ganz kurz und knackig, damit ihr so einen Überblick bekommt, warum wir euch das gerade alles erzählt haben.
Genau, zapp, zapp, schnell durch. Typ 1 Diabetes haben wir schon geklärt, also neben einer entsprechenden Diät muss man versuchen, quasi die Funktion des Pankreas nachzuahmen. Ja? Also wir hatten auch schon gesagt, es gibt eine basale Freisetzung von Insulin und dazu abhängig vom aktuellen Glucose-Blutspiegel. Und deswegen bevorzugt man eben diese intensivierte Insulintherapie. Das ist im Prinzip ein Versuch, das nachzuahmen, nämlich indem man das Verzögerungsinsulin, zum Beispiel eben das vorhin schon thematisierte NPH-Insulin, also dieses langwirkende für den basalen Bedarf gibt und dann eben noch das kurzwirksame Insulin, zum Beispiel das Human-Insulin, um dann quasi mahlzeitfokussiert, abhängig von dem, was man da so gerade zu sich nimmt, dann eben quasi noch nachspritzt, beziehungsweise über so Pumpen, das dann auch schon eben ganz automatisch passieren lässt. Alle diese Insuline dürfen subkutan angewandt werden, aber nur das kurzwirksame Insulin kann auch IV verwendet werden. Ein bisschen komplizierter ist es dann beim Typ 2. Da haben wir dann so ein ganz klassisches Stufen-Kaskaden-Eskalationsprogramm. Also man hat jetzt insgesamt so 4 Stufen, die man sich merken muss, und die steigern sich je nach Schweregrad. Wenn es besonders schwer ist, kann man auch bei einer höheren Stufe einsteigen, aber ihr könnt diese 4 Stufen als Grundgerüst merken und dann in einem Abstand von so ungefähr 3 bis 6 Monaten versucht man das Ganze dann hoch zu eskalieren.
Wenn es nicht besser wird.
Wenn es nicht besser wird, genau, auf jeden Fall. Und da wäre die Basistherapie, also das, was man eigentlich immer versucht am Anfang, wenn man sich das erlauben kann vom Risikoprofil her, dass man einen Lifestyle-Wechsel hinlegt, also Diät, Rauchstopp, Sport, Gewichtsreduktion, Risikofaktoren reduzieren und so. Das wäre erstmal die Basistherapie, die man 3 bis 6 Monate probiert. Wenn das aber nicht klappt, dann muss man weiter eskalieren zur Einfachtherapie. Also die 2. Stufe mit Metformin, hatten wir schon gesagt. Metformin, absolute Queen of Antidiabetika. Die kommt auf jeden Fall rein. Und dann nächste Stufe, 3. Stufe. Wenn das wieder nicht ausreicht, wäre dann die Zweifachtherapie mit Metformin plus einem SGLT2-Hemmer oder einem GLP-1-Agonist. Also Metformin auf jeden Fall und dann eben SGLT2-Hemmer oder GLP-1-Agonist. Und bei der Dreifachtherapie würde man die dann alle 3 nehmen. Also die 4. Stufe wäre dann die Dreifachtherapie von eben Metformin, SGLT2-Hemmer und GLP-1-Agonist. Oder dann eben auch noch die Kombination mit den injizierbaren Antidiabetika. Also Stufe 1 Basistherapie, 2 Einfachtherapie, 3 Zweifachtherapie, 4 Dreifachtherapie. Genau, das könnt ihr euch als Schema so merken.
So, jetzt sind wir durch die eine Hälfte von Thorstens Lieblingstorte einmal durch. Wir haben verstanden, was wir gegen zu hohen Zucker machen können. Jetzt ist halt die andere böse Komponente des Käsekuchens das Fett. Ein mächtiges Stück Käsekuchen hat 20 bis 30 Gramm Fett, davon 80 bis 120 Milligramm Cholesterin. Also falls ihr jetzt so richtig Bock auf ein Stück Käsekuchen habt, ihr esst da gerade einfach 3 bis 4 Löffel pure Butter. Geil.
Das wollte ich echt nicht wissen.
Ja, jetzt weißt du es. Ja. Kriegst nicht mehr aus deinem Kopf. Genau, und jetzt bekomme ich jetzt glücklicherweise von so einem Stück Käsekuchen nicht direkt gesundheitliche Probleme. Trotzdem sind aber hohe Blutfette durch vielleicht doch langfristig zu viel Käsekuchen, gerade zu hohes Cholesterin, ein echtes Problem. In Deutschland allein sind es 5 Millionen Menschen, die Statine nehmen müssen zur Senkung des Cholesterins im Blut. Aber rein, was wir denn diesen armen 5 Millionen Leuten anbieten können?
So ist es. Wir geben euch die Pharmaka, damit ihr, soweit ihr noch nicht irgendwie erkrankt seid oder so sein solltet, auch weiterhin schön euren Käsekuchen futtern könnt.
Lecker, lecker, lecker.
Und zwar können wir uns ja jetzt nochmal kurz überlegen, okay, an welchem Schritt können wir eigentlich dem Cholesterin sozusagen an die Karre ranfahren? Ne?
Ich pack's nicht. Ich pack's nicht, gell?
Oh, wo können wir da interferieren? Und zwar kann man da so, schon mal sagen, lass einfach weniger von dem Zeug aufnehmen. Das macht zum Beispiel das ECT-MIP. Das hemmt nämlich die intestinale Resorption von über die Ernährung aufgenommenem sowie biliärem, also aus der Gallenblase kommendem Cholesterin. Also gut, auch die Galle wird in der Leber produziert, aber okay. Also biliäres Cholesterin wird auch gehemmt. Denkt auch hier nochmal kurz dran, über die Gallensäuren werden natürlich viele Cholesterine auch einfach in den Darm abgegeben. Das ist zunächst mal ja was Gutes, aber erste Anlaufstelle, wir können die Aufnahme von Cholesterin im Darm hemmen. So, und das Nice daran ist jetzt auch, gleichzeitig senkt dieses ECT-MIP auch das LDL, also das böse Cholesterin im Blut. Trotzdem in klinischen Studien noch kein klarer Nutzen darstellbar und deswegen haben die sich gedacht, lass mal nur zwei Linien machen. Und deswegen wird es eher als Zusatz oder bei starken unerwünschten Nebenwirkungen der Erstlinientherapie dann gegeben. Jetzt haben wir aber noch was, jetzt haben wir noch mehr im Köcher.
Das ist nett, das ist noch lange nicht gewesen, da könnt ihr euch sicher sein. Relativ ähnlich wirken nämlich auch noch die Anionen-Austauscher-Harze. Also, und da denke ich mir immer, ey, wirklich, also wer sich den Namen überlegt hat, das ist nix, ne?
Ja, müssen wir nochmal drüber.
Also, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie.
Muss ich jetzt die Harz fressen?
Kurz ja, irgendwie, ne, so also, ist ja klar, also mit Ozempic machst du richtig Money, aber wenn du deine Dinger Anionen-Austauscher-Harze nennst.
Da kriegst du keinen Markt dafür, 250 Milliarden. Schwierig.
So, genau. Harze. Naja, genau. Das Ganze klingt fancy, aber bindet basically einfach mit hoher Affinität an die Gallensäuren. Also die Gallensäuren ist ja eine ganze Menge Cholesterin und Fette dabei. Die können dann nicht mehr re-resorbiert werden. Also die Gallensäuren zirkulieren ja auch zu einem sehr großen...
Enterohepatischer Kreislauf.
Ganz genau. Die zirkulieren da auch sehr viel. Und dadurch, dass die quasi nicht mehr resorbiert werden können, führt das zu einem starken Cholesterinverlust. Und ein Name von diesen wunderbaren Harzen ist zum Beispiel das Cholestyramin. Und das klingt ja schon auch so ein bisschen so, als wäre da irgendwas mit Galle, also Cholezystitis, Ductus Choledochus etc. Galle, Kohle, Cholestyramin, ja, ist da gestört, also es ist begrifflich nah dran. Genau, wichtig ist hier noch zu merken, dass diese Anion-Austauscher-Harze, also das Cholestyramin, auch die Resorption anderer Stoffe beeinflusst, unter anderem fettlösliche Vitamine, aber auch Medikamente wie Digitalis, Thyroxin, Thiazide und Tetracycline. Deswegen muss man da einen Sicherheitsabstand einhalten bei diesen Medikamenten, weil das dann ansonsten ja, die Pharmako Dynamik, Kinetik ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt.
Genau. Und selbst wenn wir jetzt alle Cholesterine, die im Darm aufgenommen werden, nicht aufnehmen könnten, würde das trotzdem nicht genug helfen, weil doch die meisten Cholesterine in unserem Blut aus der Leber kommen.
Da müssen wir jetzt also nochmal richtig in den Stoffwechsel rein und gehen da direkt am besten auf das Schlüsselenzym des Cholesterin, der Cholesterinsynthese. Und zwar die allseits bekannte HMG-CoA-Reduktase. Die wird dann durch die sogenannten Statine gehemmt und wir können das uns merken, diese Statine machen das Enzym quasi statisch, da passiert also nichts mehr und es wird weniger produziert einfach von dem bösen Cholesterin. Dadurch haben wir natürlich auch weniger im Blut. Die Namensgebung dieser Pharmaka ist eigentlich relativ intuitiv. Ich finde, die klingen auch alle so ein bisschen wie so germanische Gottheiten, so Atorvastatin. Rosuvastatin und Bravastatin.
Ja. Na gut,
also haben wir alle
Kann
im
so
Statin. Das
so ein Rammstein-Titel sein, ne?
Oh, ja, dünnes Eis. Aber gehen wir direkt mal durch weiter. Man muss sich nämlich bewusst sein, dass alle diese schönen Pharmaka nur einen kurzfristigen Effekt auf unsere HMG-CoA-Reduktase haben, weil nämlich der Körper quasi merkt, okay, hier ist ein Enzymmangel, beziehungsweise das Enzym schafft nämlich richtig und deswegen wird die Synthese des Enzyms dann auch wieder angeregt. Die Hauptwirkung der Statine ist eher die Induktion der Synthese von LDL-Rezeptoren als Folge des anfänglichen Cholesterinmangels. Es wird also jetzt, werden mehr LDL-Rezeptoren an der Zelloberfläche präsentiert. Dadurch wird mehr LDL-Cholesterin auch aus dem Blut wieder in die Leber aufgenommen und wir haben letztlich den schädlichen Effekt von diesem Cholesterin neutralisiert. Und gleichzeitig wird auch Dadurch nimmt natürlich die Plasmakonzentration des LDL-Cholesterins ab. Außerdem haben wir auch weniger Triglyceride und auf der Gegenseite haben wir aber mehr High-Density-Lipoprotein, was wir ja durchaus wollen, weil es unsere Gefäße im Endeffekt schön geschmeidig hält und anti-Plaque-bildungstechnisch wirkt. Als großes Plus haben die Statine dann auch noch antioxidative, antithrombotische, das ist ja gerade schon angeklungen, und vaskuloprotektive Wirkungen. Also genau das, worum es geht. Wir wollen unsere Gefäße vor der Atherosklerose bewahren. Thor, Prava und Rosi.
Also das sind die Namen.
Also das sind unsere drei Player. Ja, genau. Für diese Pharmaka bewirken also im Endeffekt alle das Gleiche, haben aber eine unterschiedliche Pharmakokinetik. Wichtig an der Stelle nur für euch zu merken, dass Atorvastatin und Rosuvastatin, die sind alle von den ZYP-Enzymen abhängig in ihrer Verstoffwechselung und deswegen beachtet an der Stelle die Interaktion mit anderen Pharmaka gut.
Genau, wir haben uns jetzt gerade relativ viel immer mit dem Cholesterin beschäftigt, aber wir behandeln hier insgesamt die Gruppe der Lipidsenker. Also warum ist es eigentlich überhaupt relevant? Also Lipide, zu hohe Lipidspiegel und Cholesterinspiegel im Blut, die steigern einfach das Risiko für Atherosklerose enorm. Und deswegen müssen die halt in der Gesamtheit gesenkt werden. Und deswegen gibt es auch noch andere Lipidsenker, die nicht unbedingt primär das Cholesterin attackieren oder versuchen zu senken im Blut. Deswegen haben wir noch ein paar andere hier im Köcher. Unter anderem hier die Gruppe der Fibrate. Diese Fibrate, die aktivieren das PPAR-Alpha, ausgesprochen Peroxisome Proliferator Activator Receptor Alpha.
Ich finde, es klingt, als hätte sich irgend so ein hyperselbstbewusster Ami so alle richtig krass klingenden Begriffe so zusammengepackt. So Peroxisome Proliferator Activator Receptor Alpha.
Ja. Das könnte auch ein Gesetzesentwurf sein, der von den Republikanern eingebracht wurde. Findet ihr nicht?
Politisch.
Big Beautiful Pharma.
Ja, PEPA. Wir bleiben bei PEPA. HEPA-Alpha. Ja, genau. Und das hemmt am Ende die hepatische Triacylglycerid- und VLDL-Synthese. Also es geht hier, wie gesagt, gar nicht primär um das Cholesterin, sondern eben quasi um die Synthese von anderen Fetten. Und hat dann aber auch unerwünschte Nebenwirkungen, wie zum Beispiel GI-Störungen, Myalgien oder Myositis mit einem CK-Anstieg assoziiert und die Bildung von Gallensteinen. Also das ist wohl nicht die relevanteste aller Medikamentengruppen, aber ist hier einmal kurz der Vollständigkeit halber erwähnt. PPAR-Alpha sind die Fibrate und die reduzieren die hepatische TAC- und VLDL-Synthese.
Zu guter Letzt, sage ich das jetzt richtig? Ja, es ist wirklich Gesetze, ne? Okay, man kann nicht wissen, ey, mit was die hier noch um die Ecke kommen, ne? Aber okay, also als letzten Punkt attackieren wir jetzt noch die Aufnahme des Cholesterins in die Zelle selber. Sehr cooler Mechanismus. Und es ist ja klar, dass je mehr Cholesterin in den Zellen selber ist und in diese aufgenommen wird, desto weniger davon schwimmt im Blut rum, ist erwünschenswert. Hier ist unser Hauptangriffspunkt, die sogenannte PCSK9. Also, es klingt wie so FSK9 oder so von irgendeinem Computerspiel, aber okay, es ist PCSK9. Und die ist verantwortlich für den Abbau des LDL-Rezeptors. Und je weniger wir diesen LDL-Rezeptor von der Zellmembran abbauen, desto mehr kann er natürlich auch von diesem schädlichen LDL in die Zelle wieder aufnehmen. Und das ist in dem Fall, was wir wollen, können wir über zwei Wege machen. Zum einen, wir bauen Antikörper, die dieses Enzym PCSK9 einfach abfangen und damit unschädlich machen, weil das PCSK9 letztlich den Abbau des Rezeptors fördert.
Ja? Genau.
So, das heißt, wenn wir kein PCSK9 mehr haben, haben wir auch keinen Abbau mehr und das wollen wir in dem Fall. Und hier ist der entscheidende Player des Evolutumab, ein PCSK9-Hämmer direkt als Antikörper gegen dieses Enzym. Und auf der anderen Seite können wir jetzt auch noch die Produktion schon vom PCSK9 komplett inhibieren. Und das macht es Inclisiran, ist eine sogenannte siRNA. Und ist damit, also Small Interfering RNA, ja, genau. Und ist genau komplementär zur mRNA, die für das PCSK9 kodiert, fängt die quasi, nimmt die mRNA aus dem System, dadurch wird das Protein nicht mehr gebildet und wir haben also unseren gewünschten Effekt, dass wir mehr LDL in die Zelle aufnehmen, weil der Rezeptor nicht mehr abgebaut wird.
Genau, also PCSK9 macht immer den Abbau von LDL, LDL-Rezeptoren. Wir wollen viele LDL-Rezeptoren, weil die das quasi dann eben rausnehmen aus dem Blut. LDL ist blöd, wollen wir nicht. Ja. Und deswegen wollen wir eben dann auch PCSK9 abbauen.
Ja, das ist dieser Kreislauf, ne? Also wo die Vesikel dann, also der LDL-Rezeptor wird intrazellulär aufgenommen und das PCSK9 kommt da quasi dann ins Spiel, taggt sich quasi dran an diese Vesikel und sagt, okay, diesen Rezeptor bauen wir jetzt ab. Ja. Und wenn der aber, wenn das PCSK9 nicht zur Stelle ist, dann geht der LDL-Rezeptor, nachdem er das LDL in die Zelle reingeworfen hat und abgeladen hat, einfach wieder an die Zelloberfläche und macht da als Rezeptor weiter.
Genau, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit den ganzen Lipidsenkern? Da ist das Stichwort die Gruppe der Hyperlipoproteinämien, ne? Also viel Fett im Blut. Aus besagten Gründen ist das ein Problem, ne? Kardiovaskuläres Risiko, atherosklerotische Ereignisse können da vermehrt auftreten, unter anderem. Und deswegen gilt es eben, diese Hyperlipoproteinämie zu bekämpfen. Ne? Und da kann man dann einteilen in verschiedene Gruppen. Ne? Also Hyperlipoproteinämie heißt ja erstmal quasi nur, es ist viel Fett im Blut. Und da kann man natürlich dann auch gucken, ist das jetzt hier gerade eine Hypercholesterinämie oder ist es eine Hypertriglyceridämie oder auch eine kombinierte Hyperlipidämie, also verschiedene Fettgruppen. Genau, außerdem kann man es noch einteilen in die Ursache, die entweder primär sein kann, also zum Beispiel genetische Störungen im Fettstoffwechsel oder auch zum Beispiel sowas wie die familiäre Hypercholesterinämie und dann die sekundäre gesteigerte Blutfette infolge von zum Beispiel Alkoholismus oder Diabetes mellitus. Es ist, am Ende ist das Ganze hier eine Risikofrage. Ja, also das Risiko für verschiedene Ereignisse steigt durch hohe Blutfette und deswegen erfolgt auch die Medikation entsprechend dem Risiko von einem Patienten, einer Patientin. Und dafür gibt es den sogenannten SCORE-Rechner, Systemic Coronary Risk Evaluation-Rechner. Und da werden dann verschiedene Faktoren mit reingerechnet, unter anderem das Geschlecht, Alter, Blutdruck, Rauchstatus und Gesamtcholesterin der PatientInnen. Und darauf berechnet man dann quasi ein 10-Jahres-Risiko. Und wenn dann ein gewisser Grenzwert überschritten wird, muss man über verschiedene Therapieoptionen, medikamentöse Optionen eben nachdenken. Die Basis wäre aber auch hier, wie wir es schon vom Diabetes her kennen oder beim Diabetes Typ 2 kennen, die Modifikation des Lebensstils mit einer gesunden Ernährung, Sport. Und zum Beispiel auch, wenn man jetzt den Rauchstatus ändern könnte, würde man damit ja auch schon das Risiko signifikant reduzieren. Das Mittel der Wahl ist bei erhöhtem Risiko dann aber die Gruppe der Statine, über die wir schon gesprochen hatten. Und bei unzureichender Wirkung oder Unverträglichkeit kombiniert man das dann auch noch mit dem Ezetimib. Das waren diese Aufnahmehemmer und das Cholestyramin. Das waren die mit der schlechten Marketingabteilung, die Anionenaustauschharze. Und wenn das dann immer noch nicht reicht und man ein sehr hohes Risiko immer noch hat, dann muss man diese Therapie dann auch noch kombinieren oder vielleicht sogar als Monotherapie ansetzen mit dieser Gruppe der PCSK9-Inhibitoren. Das war das Evolizumab oder das Inclisiran.
So, wunderbar. Jetzt sind wir einmal in den letzten knapp 50 Minuten durch die beiden bösen Komponenten des Käsekuchens durch und was wir dagegen tun können. Was haben wir denn jetzt eigentlich gelernt? Der Wirkeintritt von Humaninsulin ist um 30 Minuten verzögert, da es zunächst als Hexamer vorliegt und die Wirkdauer von dem Ganzen liegt dann am Ende bei 5-8 Stunden. Durch die Bindung von GLP-1 an den entsprechenden Rezeptor auf den B-Zellen im Pankreas werden GS-gekoppelte Kaliumkanäle geschlossen. Das führt zur Depolarisation und zur Insulinfreisetzung. Das machen wir uns auch pharmakologisch zunutze. Metformin hat als unerwünschte und wohl auch schwerwiegendste Nebenwirkung die Laktatazidose. Und Cholestyramin stört die Resorption verschiedener Pharmaka wie digitales Glykoside, Curamine und Thyroxin. Und deswegen muss das Ganze versetzt eingenommen werden. So, und das und vieles mehr haben wir jetzt heute gelernt. Wir wissen jetzt, was wir gegen Käsekuchen machen können. Danke, dass ihr zugehört habt. Es war mir ein Fest. Ich gehe jetzt und gönne mir einen Käsekuchen mit 3-4 Esslöffeln leckerer Butter.
Kannst du einfach direkt die Butter essen, gell? Das würde ich machen jetzt.
Doch,
ich schnapp mir jetzt einfach eine Butter, beiß da rein.
So schön eiskalt aus dem Kühlschrank.
Auch dann.
Geil. Und haben wir direkt ein paar Statinen.
So, mit dem Bild im Kopf entlassen wir euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Tschüss.
Adios. Tschüss.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.